Schon wieder eine Woche rum, 2 Stunden echte Leute, Beats und Stories. Für alle, die mich nicht kennen und alle, die mich kennen, ich bin Simon und wir haben wieder Besuch.
Wie oft hab ich gedacht, alles wird immer gemacht. Doch dann sah ich ihn wieder, diesen Mann im Spiegel. Und mir fiel auf, ich werde auch nicht jünger. Könnte ja vielleicht auch daran liegen.
Er sagt von sich selbst, er war früher auf dem Level einer guten Schülerband. Inzwischen ist er schon mit Casper, Deichkind und Antilopengang auf Tour gewesen. Spielt dieses Jahr auf 28 Tour-Gigs, ist ausgebildeter Schauspieler, aber hört nur auf sich selbst, haben die anderen gesagt. Richtig so, denn die Zeit heilt alle Hypes. Fat Tony ist bei uns.
Yeah, hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Fat Tony, wie wurdest du so krass?
Ja, relativ viel harte Arbeit. Fleiß, auch Talent, aber ich hatte halt voll Bock drauf. Deswegen habe ich mich reingesteigert.
Sehr gut. Und dir geht's gut. Andorra ist draußen, dein zweites offizielles Soloalbum.
Bei mir ist es ein bisschen kompliziert zu zählen, aber ich glaube, das stimmt. Das ist mein zweites offizielles Soloalbum. Es hat viel damit zu tun, dass ich dann eins Mixtape genannt habe. Eins war dann ein Collabo-Album mit einem Produzenten, was andere Rapper dann einfach als Soloalbum rausgebracht hätten und so weiter. Aber ja, viele Platten schon gemacht.
Sehr schön. Das ist jetzt schon knapp eine Woche, ein bisschen länger draußen. Wie geht's dir bisher damit?
Sehr, sehr gut. Also die Resonanz ist sehr gut. Viele Leute schreiben mir, dass sie es sehr mögen und auch so in den Medien, so Kollegen von dir und so finden es super. Und ich war bei vielen Sendern und so eingeladen und rede die ganze Zeit darüber. Und das macht irgendwann auch ein bisschen verrückt, weil man die ganze Zeit über seine eigenen Sachen redet. Aber eigentlich ist es ganz geil.
Schön. Für eine kurze Einordnung für die wenigen Menschen da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist aus München, bist im wunderbaren George Orwell-Jahr 1984 geboren. Mhm. Wurdest Ende der 90er mit Rap infiziert und deine ersten Raps waren so eine Mischung zwischen Blumentopf und Samy Deluxe, hast du mal gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen, ja.
Für die Jüngeren vielleicht, der Zuschauer und Zuhörer, ordne mal kurz Blumentopf ein, weil ich glaube, wenigstens ist vielleicht noch ein Begriff von der neuen Generation.
Meinst du echt so krass schon wieder?
Von der neuen Generation?
Ja klar, Blumentopf war in den 90er Jahren und auch dann noch sehr viel länger, aber vor allem, also die werden immer noch zu den 90ern gezählt, so auch wenn sie in den Nullerjahren sicher noch sehr wichtig waren, war das so die einzige wirklich wichtige Rap-Gruppe aus München. Jetzt trete ich anderen sicher krass auf den Schlips vor Main Concept und anderen Crews, Frankers Paranoia, aber Blumentopf war immer die bekannteste, so auch so ein bisschen weiter als in der Rap-Szene bekannt. Und die haben so braven, lustigen Studentenrap aus München gemacht.
Und du hast vorhin schon kurz angesprochen, du hast bei dir ist schwer zu zählen, wenn man nach dem Internet geht, zumindest den Quellen, die man da findet, hast du während deiner ganzen Zeit, weil man merkt daran auch, dass du schon ein bisschen länger dabei bist, circa 9 Alben und EPs released. 2015 war dein offizielles erstes Solo-Album, glaube ich, Yo Picasso, ja. So um den Dreh. Und jetzt quasi der offizielle Nachfolger mit Andorra.
Mehr oder weniger stimmt das alles, ja.
2002 hast du mit 17 ein Freestyle-Battle gewonnen.
Das stimmt auf jeden Fall, ja.
500 Euro kassiert, was damals unfassbar viel Asche war, glaube ich, für so einen Jungen wie dich.
Ja, voll.
Und dann hast du quasi auch noch einen Auftritt auf einer Jam, was dein erster offizieller Auftritt war.
Ja, es war quasi der erste offizielle Auftritt von meiner damaligen Crew. Wir hatten aber noch keinen Namen und ich habe das Battle gewonnen, also stand auf dem Flyer mein damaliger erster Rap-Name Antonio MC. Ja. Solche Namen hat man sich gegeben zu der Zeit.
Du hast relativ viele Freestyle-Battles gewonnen, in München wohlgemerkt, zu der damaligen Zeit.
Wohlgemerkt, ja.
Zwischen 2003 und 2005 oder so warst du relativ aktiv mit deinem damaligen Kumpel noch Keno, ne?
Genau, ja.
Freestyle-Rap aktuell, ist der noch cool oder ist der...
Ja, cool ist halt die Frage, wie man das definiert. Ne? Also ich finde Freestyle an sich nach wie vor eine ziemlich geile Disziplin, die auf jeden Fall aus der Mode gekommen ist. Und ich persönlich mache es auch immer weniger. Ich habe das die letzten Jahre immer noch bei Konzerten gemacht, aber auch nicht mehr so privat so, weil ich auch nicht mehr jetzt so Rapper treffe und dann freestylen wir, was ich aber eigentlich schade finde. Ich finde es nach wie vor eigentlich sehr geil, aber ich mache es jetzt eigentlich auch kaum noch.
Eigentlich die Königsdisziplin.
Sehe ich ganz genauso. Ich habe auch hier mit den beiden hessischen Rappern Madness und Döll, wir wohnen ja mittlerweile alle in Berlin, die ich auch, wir haben immer gesagt, wir müssen uns mal treffen, so richtig, so wie man es früher gemacht hat, einfach so, lass mal einfach einmal die Woche treffen, einfach rappen, ohne so professionellen Hintergedanken oder irgendwas, Verwertungsgedanken, einfach freestylen.
So wie Fußballer, die auf dem Bolzplatz einfach mal kicken gehen.
Ja, genau. Eigentlich, aber haben wir tatsächlich nie geschafft bisher, weil es ja klar, die sind mega beschäftigt, ich bin mega beschäftigt. Aber eigentlich finde ich es geil, das sind auch so Rapper, die das halt eigentlich immer gemacht haben und auch nie aufgehört haben.
Ja, Shoutout an Madness und Dirl auf jeden Fall. Haben die anderen eigentlich bei diesem Album gesagt, geh in ein Writing Camp?
Nee, eigentlich nicht. Also es gab so eine Weile gegen Ende des Albums, also gegen Ende des Herstellungsprozesses. Da war ich dann so auch auf so einem Film, boah, irgendwie braucht man doch noch einen Hit, so, wir wollen doch jetzt auch noch den nächsten Schritt gehen, wir müssen doch so einen echten Hit haben, so für die Leute da draußen, die mich noch nicht kennen. Ja, genau, so ein Radiosingle. Da war das scheint kurz im Raum, jetzt aber nicht so von irgendwie vom Label oder so angesagt, sondern einfach so als Idee selbst auch von mir, das vielleicht zu probieren, weil ich auch viele Leute kenne, einfach Rapper und andere Musiker, die das beruflich einfach machen, weißt du, so Writing Camps.
Kannst du kurz erklären für die Leute, die damit nichts anfangen können, was ein Writing Camp ist?
Es gibt Künstler oder auch, je nachdem wie man es definieren will, Interpreten, sage ich mal, die ihre Songs nicht selber schreiben und die Texte nicht selber schreiben oder vielleicht auch nicht alleine schreiben und die gehen dann in sogenannte Writing Camps, wo dann viele verschiedene Kreative zusammen sind und diese Songs zusammen versuchen zu schreiben und entstehen zu lassen. Genau, ich war bei sowas weder als Schreiber noch als Interpret selber je anwesend. Wurde mir öfter schon angeboten und so. Da ist natürlich die Hauptstadt auch Berlin für so einen Quatsch. Und da wohne ich halt auch. Und ich, wie gesagt, ich kenne viele Leute, die das beruflich machen. Die dann auch mit ihrer Kunst, manche mehr, manche weniger erfolgreich sind, aber die das auch machen und sich da nochmal auch austoben. Und deswegen habe ich kurz drüber nachgedacht, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich mir so dachte, ich werde jetzt nicht für ein Fettoni-Album das zu erzwingen.
Aber du würdest das dann schon so machen, dass du quasi reingehen würdest und dich nicht einfach auf die Couch flätzen würdest und die anderen arbeiten lassen würdest, sondern nee, schon auch Fall. Mit involviert sein. Ja,
ich glaube, ich würde eher, also ich schreibe ja meine Sachen 100% selbst oder zu 98%. Es gibt dann mal hier und da eine Zeile, die ist von Dexter mitgeschrieben oder von Yuzu Yu oder so. Oder ich habe so eine WhatsApp-Gruppe mit Yuzu und der Antilopen-Gang und dann ist da mal so ein Reim beigesteuert, aber das war es halt schon. Also das ist alles von mir geschrieben. Und ich glaube, bei so einem Writing Camp würde es mir eher darum gehen, mal so andere Sichtweisen irgendwie mitzukriegen oder so. Oder wie andere Leute, was deren Ideen dann sind. Weil ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen verkopft und dann auch sehr so, weiß ich nicht. Ich mache das halt auch schon so lange, weißt du, dann bin ich so sehr auf Technik oder so fixiert. Und ich habe einmal geschrieben, hier mit Deichkind zum Beispiel zusammen. Da war ich fasziniert von Porky, von Deichkind, weil der war, ich habe das so wahrgenommen, dass er super frei ist und ich super so den nächsten krassen Reim gesucht hat und er einfach so gesagt hat, mach doch das und das. Und ich war so, okay, eigentlich voll geil, aber ich hätte es nie gemacht, weil es eigentlich viel zu
simpel.
Dirty, aber es ist, ja genau, simpel. Das ist genau der Punkt.
Das ist die hohe Kunst.
Und das ist das, was, genau, die hohe Kunst vielleicht manchmal, die ich bisher nicht so gut hinkriege.
Du hast mal gesagt, dass Joe Picasso der Schritt war vom Underground-Rapper zum Berufsrapper.
Ja.
Und es gibt ja aber noch ein paar Leute, die dich, wie gesagt, nicht kennen.
Auf jeden Fall, ja.
Den Leuten haben wir ein Bild von dir gezeigt.
Oh, shit.
Ich habe mich bei deiner Instagram-Seite ganz frech bedient.
Geil.
Habe möglichst versucht, diese Bilder rauszusuchen, wo nicht erkenntlich ist, dass du irgendwie von der Platte oder einem Mikrofon stehst.
Da sind aber einige, wo ich nicht wie ein Rapper rüberkomme. Ich bin ja kein so ein Rapper, dem man das ansieht. Jetzt bin ich mal gespannt.
Und die Leute haben reagiert.
Er sieht ziemlich, naja, fertig aus, ehrlich gesagt. Ein bisschen streng, ein bisschen verlebt, ehrlich gesagt, ja.
Das ist so ein 45-jähriger Hausmeister an so einer Schule. Und ein Koch
könnte es auch sein.
Von so einer Imbissbude.
Könnte ein Rockerboss sein, könnte aber auch ein Familienvater sein. Irgendwas dazwischen so, ja.
Ich finde, er sieht aus, als wäre er Schreiner und ein handwerklich begabter Typ.
Ich würde ihn so in die Mittelschicht einordnen, jetzt aber nicht so gehobener.
Sieht so aus, als würde er irgendwie was Soziales machen.
Ja, stimmt doch alles. Ist doch nice.
Oder?
Ist alles richtig.
Rockerboss.
Ich bin nur ein bisschen älter noch.
55, gell, glaube ich.
Ja, 55 war das.
So, ja. Also um den Dreh. Berührt dich sowas noch, wenn Leute quasi so dieses Vorurteile von außen einfach mal so einordnen in eine Schublade? Oder denkst du dir einfach, alles gut, so...
Ich war jetzt kurz schockiert, dass man das, also vielleicht haben die jetzt auch aber auch übertrieben gemeint. Ich glaube, wenn man mich jetzt in echt trifft, würde man nicht denken, dass ich 45 bin. Aber es gibt da auch durchaus Fotos, wo ich fertiger aussehe, hat man mir auch schon gesagt. Ich habe die dann aber auch trotzdem nicht gelöscht. Und der Rest war ja durchaus, finde ich, positiv zu sehen. Also
voll.
So Mittelschicht, aber nicht so weit oben ist doch, stimmt ja auch.
Rockerboss.
Rockerboss und was war das? Rockerboss oder Familienvater, irgendwas dazwischen. Das ist halt einfach die Realität. Und Schreiner und handwerklich begabt war auf jeden Fall das, was am wenigsten stimmt. aber finde ich auch nett, wenn man das mit mir verbindet. Also Meister Eder war immer ein sympathischer bayerischer Mann, so wie ich.
Also hast du Struggle mit den IKEA-Regalen?
Und ich hasse IKEA-Regale, das ist das Schlimmste der Welt, ehrlich gesagt.
Oder Poco Domäne oder die ganzen anderen schönen Möbelhäuser.
Die ganzen anderen Marken, XXL, Lutz, alles Dreck.
Oder bist du jetzt momentan auf so einem Status schon, wo du nur noch so High-Class-Designer-Möbel dir aufbauen lässt?
Leider bisher nicht, nee.
Und da arbeiten wir dran.
Ich arbeite daran weiterhin, ja. Das ist eigentlich das einzige Ziel, warum ich das alles mache.
die anderen, mit denen du früher Musik gemacht hast, genießen ihre Zeit mit ihrer relativ gut laufenden Brassband, nennt man das so?
Brassband, ne? ja.
Mood Mama heißen die guten. 6- bis 7-stellige Videoaufrufe und das ohne Klickkäufe vermutlich.
Ja.
Wo wir ja wissen, dass es die wahre Währung von Qualität ist natürlich. Videoaufrufe und Klickzahlen.
Genau, und Charts sind auch noch wichtig.
Und Charts sind auch ganz wichtig.
Hat man
richtig.
Seltener, ja.
Genau. Habt ihr noch Kontakt, wollte ich eigentlich wissen.
Tatsächlich, ja, ich bin auf dem aktuellen Album auch drauf. Es war der erste Song, den wir gemacht haben seit 9 Jahren oder so.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Wie kam das?
Ja, weil wir einfach wieder mehr Kontakt hatten und haben die gefragt und dann waren die auch in Berlin und haben das sogar in unserem Studio gemacht.
Schön.
Also jetzt nicht die ganze Band, aber die Vocals haben wir da aufgenommen.
Schön. Schön, schön. Einen schönen Gruß an Mood Mama auf jeden Fall, Keno und die Jungs.
Ja.
Sein neues Album Andorra ist draußen und wer sich fragt, Andorra, ist das nicht dieser Zwergstaat zwischen Spanien und Frankreich? Ja, aber ich habe mir sagen lassen, das ist nicht der Grund, warum dein Album so heißt.
Es gibt da so ein Buch oder auch ein Theaterstück von Max Frisch. Der hat das quasi nach dem Zwergstaat benannt, hat auch immer gesagt, das ist nicht danach benannt, es ist ein fiktives Land, aber ja, es gibt nun mal diesen kleinen Zwergstaat. Und nach diesem Stück von Max Frisch ist wiederum der Andorra-Effekt benannt. Das ist ein Begriff aus der Soziologie. Dieser Andorra-Effekt beschreibt...
Self-fulfilling prophecy ist es letztendlich, oder?
Ja, es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und der beschreibt, dass Menschen sich beginnen so zu verhalten, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet oder voraussagt, ohne dass sie sich so verhalten hätten, hätte die Gesellschaft das nicht von ihnen vorausgesagt oder erwartet. Also dass zum Beispiel jetzt der schlechte Schüler bleibt immer schlecht, weil man ihm sagt, du bleibst immer schlecht, du kannst gar nichts. Oder der gute Schüler bleibt gut und ist auch irgendwie angestachelt, in dieser Rolle zu bleiben, entwickelt Ehrgeiz, weil man ihm sagt, du bist so gut, also von dir erwarte ich jetzt auch, dass du eine einschreibst. Das ist ein sehr plattes Beispiel, aber es funktioniert. Und das funktioniert eben auch auf ganze Gesellschaftsgruppen, zum Beispiel Minderheiten oder so. Dass dann einzelne Menschen sich so benehmen, wie die Gesellschaft das sowieso die ganze Zeit sagt, dass sie es tun werden.
Und wie sagt die Gesellschaft, dass du dich benehmen sollst?
Ja, ich muss natürlich ein sehr gutes Rap-Album rausbringen mit sehr klugen Texten und sehr guten Beats, am besten von Dexter. Und dann muss ich sehr gute Videos dazu drehen.
Passiert ja, super. Der Effekt ist eingetreten.
Ja, genau. Ich halte mich daran.
Sehr gut. Du hast gesagt, dass jeder Satz bei diesem Album stimmen musste. Das ist auch dein persönlichstes Album, hast du erzählt. Dass es aber keinen Game-Changer-Anspruch hat. Also sprich, dass es nicht sowas ist, was jetzt eine komplett neue Ära einleitet oder...
für Deutschrap generell,
für Deutschrap generell, genau.
Naja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich wurde das irgendwie...
Du wurdest es gefragt.
Ich wurde das öfter schon jetzt so gefragt. In Interviews. Ich werde jetzt irgendwie gerade öfter mit Casper 2011 verglichen, was natürlich sehr schmeichelhaft ist und sehr krass. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der dann sagt, ja, genau so ist das. Also ich finde, das ist mein Entwurf von Rapmusik. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dem jetzt irgendwie tausende andere Newcomer-Rapper nacheifern wollen und das versuchen, meine Musik so blaupausenmäßig nachzumachen. Genau, ich glaube auch dafür fehlt eben diese gewisse Simpelheit an manchen Ecken. Aber wäre natürlich auch, hätte ich auch jetzt nichts dagegen, wenn ich der Gamechanger wäre. Aber ich habe jetzt nicht meine Platte gemacht mit dem Hintergedanken, dass das passieren wird oder so. Weiß ich noch nicht, welche Hallen ich spielen werde und wie groß das alles wird und wie viele Leute ich erreiche und berühre mit der Musik. Aber selbst wenn das jetzt nicht viel, viel, viel größer wird, bin ich auch voll zufrieden mit dem, wie es jetzt ist.
Wie sehr kannst du es genießen, dein Lebensziel schon zu leben? Du hast mal gesagt, dein Lebensziel wäre, von der Musik leben zu können.
Das ist eine gute Frage. Mal so, mal so. Also in so Phasen wie jetzt, wenn man eine Platte rausbringt und dann so von Radio zu Radio fährt und die ganze Zeit Action macht, Videos dreht und dann fangen die ersten Festivals an, da muss man sich schon mal das wieder sehr bewusst ins Gedächtnis zurückrufen und irgendwie dann auch so in stillen Momenten das geil finden. Weil manchmal merkt man es dann gar nicht mehr, weil es dann auch einfach zu einem Job wird. Aber das ist auch cool. Also das ist ein cooler Job so auf jeden Fall.
Schlimmere so.
Also auf jeden Fall. Also die meisten, die anderen Jobs, die ich kenne, waren eigentlich schlimmer.
Lass uns ganz kurz über das Cover sprechen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein kleiner Medusa-Kopf, aber da steckt ja ganz viel da drin, wenn man genauer hinguckt. Was müssen wir über das Cover wissen?
Naja, was man auf jeden Fall wissen kann, ist, dass es Klaus Voormann gemacht hat. Eine lebende Legende, ist einer von den paar Männern, die diesen Titel der fünfte Beatle haben. Der hat damals in den 60ern das Cover gemacht für dieses legendäre Beatles-Album Revolver. Also ist ein relativ alter Herr, 81 Jahre alt. Und hat da auch einen Grammy für bekommen und hat aber noch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Hunderte Plattencover gemacht im Laufe seiner Karriere, seines Lebens. Und war auch Bassist und war unglaublich krass in der Welt unterwegs. Hat einen Wikipedia-Eintrag wie, weiß ich nicht, fällt mir kein geiler Vergleich mehr ein. Ein sehr langen Wikipedia-Eintrag mit sehr absurden Namen da drauf. Ja.
Wie kommt es, dass ein alter 81-jähriger Herr das Albumcover von Fat Tony macht?
Ja, das war so ein kleiner Traum, den ich mir erfüllt habe. Also ich war immer ein ganz großer Beatles-Fan, schon als Kind, und wusste auch schon als Jugendlicher, wer Klaus Voormann ist, dass es ein Deutscher ist und dass er dieses Cover gemacht hat. Hatte auch so ein Shirt mit dem Cover drauf, habe ich immer noch tatsächlich, sehr runtergerocktes Shirt. Wir haben lange nach dem Titel gesucht für dieses Album. Ich habe lange gesucht und eine Weile war ich so auf dem Film, dass es so eine Beatles-Referenz sein sollte. Und dann gab es auch irgendwann so den nicht ernst oder doch vielleicht ernst gemeinten Vorschlag, aber der stand so im Raum, Fat Tony, Revolver. Und dann war das so, ja klar, und dann fragen wir Klaus Voormann nach dem Cover. Und dann war ich aber so, ja, aber dann fragen wir wirklich Klaus Voormann nach dem Cover. Und dann haben wir einfach eine Mail geschrieben und dachten so, es kommt nichts zurück oder es kommt irgendein Preis, den wir nicht zahlen können, zurück. Aber dann kam eine sehr nette Mail zurück und dann habe ich ihn besucht. Der wohnt am Starnberger See in Bayern, also nicht so weit von meiner Heimatstadt. Und das war ein sehr beeindruckendes, sehr nettes Treffen. Und dann hat er das Cover gemacht.
Große Kunst, definitiv. Was sagst du bei Gartenpartys, was du beruflich machst?
Was sind denn Gartenpartys eigentlich? Ist das so Partys bei Leuten, die so ein Haus mit Garten haben?
Genau, und so Hammer. Stehtischen mit so einem kleinen Pavillon noch drüber.
Ach so, ja klar. So,
Sonnenschutz und ne? Schönes spießige Leben.
Hammer, würde ich voll gerne öfter sein. Ich sag dann sowas wie, ich bin Musiker.
Musiker?
Ja. Und auch wenn das eigentlich gar nicht so ganz stimmt, aber... Ja.
Und wenn man dann fragt, was für Musik?
Dann denke ich manchmal drüber nach, ob ich jetzt irgendwie das Thema wechsle oder ob ich irgendwie schnell ablenke und lüge, aber meistens sage ich dann ja, so Rap.
Was kommt dann für eine Reaktion? Oder was für eine Reaktion erwartest du?
Die meisten finden es dann irgendwie cool und das ist interessant, aber ich erwarte, weiß ich, also im schlimmsten Falle ist ja so der Klassiker, wenn so Leute, die so gar nichts damit zu tun haben, die dann so, du weißt, was ich meine, so gestikulieren mit den Händen und yo, yo, yo sagen. Das ist natürlich schlimm, aber auch schlimm finde ich halt mittlerweile, wenn die einen so angucken und so denken, dass man irgendwie so, weil das halt auch so ein verbreitetes Bild von Rap ist, dass die dann so denken, ah, der macht so Assi-Rap. Das ist wahrscheinlich das Wort, was in deren Kopf ist, nicht in meinem, aber so. Und die denken dann wahrscheinlich wiederum so, hä, das passt doch gar nicht, das ist ja lächerlich oder so. Das habe ich dann in meinem Kopf wiederum, was natürlich um 10 Ecken zu weit gedacht ist und eigentlich ist das völlig egal. Aber andererseits verstehe ich auch mittlerweile leider, wenn Leute jetzt nicht so positiv reagieren, wenn man sagt, man macht Rap so. Ich war zum Beispiel mal bei einem Friseur, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich.
Du hast schon beschrieben, genau.
Ja, das ist halt so eine Reaktion, genau, wo er irgendwie meinte so, ja, du machst Rap, du hast aber nichts gegen Schwule. Weißt du, das ist halt so, der nächste Gedanke war halt, okay, dann musst du ja ein Problem mit Schwulen haben, oder? Oder hast du nicht? Das ist halt krass und ich verstehe es aber halt auch voll. Also so, ne, das große Bild von Rap in der Gesellschaft ist auf jeden Fall schon eher so, dass Rapper jetzt nicht so nett sind zu Schwulen oder als Beispiel so. Und auf sowas habe ich halt keinen Bock, weil ich habe nichts gegen Schwule, also.
Du hast sogar mal ein bisschen, also in dem einen Interview, worauf du ansprichst, glaube ich, hast du es ein bisschen drastischer formuliert. Da hast du gesagt, Rap ist menschenverachtend. Also,
ja, klar, also Rap ist also menschenverachtende Musik.
Ich spiel's mal kurz vor, damit man weiß, wovon ich rede.
Der erfolgreiche, große Rap, das, was so ganz krass präsent medial ist, der hasst natürlich Schwule und der hasst auch Frauen. Und das ist einfach ein Fakt. Und natürlich gibt es eine andere Welt, aber was alle kennen, ist halt aggressive, hasserfüllte Musik. So. Und das immer so zu verteidigen und zu relativieren und auch dann halt zu sagen, ja, aber es gibt ja noch andere Sachen. Aber damit bin ich halt voll durch, weil ich halt so mittlerweile erkannt habe, ganz großer Teil und vor allem der große erfolgreiche Teil, und darauf wird man dann halt in so einem Moment reduziert, von so Rap in Deutschland ist halt einfach menschenverachtend.
Ja, da habe ich mich ganz schön in Rage geredet, aber das stimmt natürlich. Klar, ist ein großer Teil von Rap-Musik, sicherlich gar nicht alles und auch nicht alles Erfolgreiche, da müsste man sehr viele Sachen ausblenden, ist menschenverachtend. Das ist aber gar nicht so hart, wie es klingt. Also weil menschenverachtende Texte heißt ja auch nicht immer, dass da menschenverachtende Menschen dahinter stehen. Es ist ja auch Kunst. Trotzdem verteidige ich Rap-Texte nicht mehr vor genrefremden Leuten. So. Ich verstehe, dass man das irgendwie befremdlich findet, so. Dass man das irgendwie nicht cool findet, wenn die ganze Zeit Frauen als Fotzen und Schlampen generell bezeichnet werden. So. Ich werde mich nicht mehr davor stellen und vor irgendeinem Deutschlandfunk-Redakteur oder so, der irgendwie sagt, du bist ja so ein kluger Rapper, die anderen sind ja so assi. Ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber sowas passiert, ja. Da merke ich dann schon noch so in mir, wie ich so denke, ah, das ist jetzt auch so ein dummes Klischee, ich will es jetzt eigentlich verteidigen, aber irgendwie will ich es dann auch nicht, weil irgendwie denke ich mir jetzt so, ja.
Ist halt so.
Ja.
So. Warum vertreten deiner Meinung nach verhältnismäßig wenig diese Haltung? Glaubst du, weil sie sie nicht teilen oder weil sie Sorge vor dem Echo haben?
Eigentlich eher, weil es einfach nicht cool ist oder unbequem. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich bin so ein krasser Einzelgänger, Kämpfer gegen das Ungerechte und so. Es ist so hart, es ist jetzt auch nicht so hart. Ich glaube nicht, dass irgendein schlimmes Echo passiert. In erster Linie rede ich in Interviews darüber so und dann im nächsten wieder. Das ist so ein Schneeballeffekt. Aber ich nenne ja jetzt keine Namen und stelle einzelne Leute an den Pranger und sage, das ist ein böses Schwein, der gehört ins Gefängnis. Dann hätte ich eher Angst, auf Splash zu fahren. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt einfach cooler und leichter, sich nicht damit zu beschäftigen die ganze Zeit, wenn man so in diesem Rap-Universum arbeitet, so richtig. Wenn man da so zu Hause ist, ist es ja wahrscheinlich irgendwie logischer, sich da irgendwie seine Moral so zu bauen, dass es da schon alles irgendwie klar geht.
Okay, dann ist Rapper vielleicht nicht der beste Beruf, den man nennen kann auf Gartenpartys jetzt. Ja. Wie wäre es mit Influencer als Beruf?
Ja, das ist krass. Das ist eine weirde Welt und eine krasse Währung, diese Follower. Ich habe neulich habe ich in Köln gespielt und dann sieht man danach ja immer so Videos, in denen man verlinkt wurde vom Konzert mittlerweile so immer in besserer Qualität. Das sieht voll krass aus und dann kannst du es direkt eher übernehmen und so. Ich erkläre es gerade wie so ein Opa, du weißt es eh, ihr wisst es alle. Auf jeden Fall habe ich dann so Sachen gesehen und habe dann so Kids gefunden, die halt so auf meinem Konzert waren, so Schulkinder, so 15-jährige Jungs. Und der eine hatte über 100.000 Follower. Und der andere war so sein Sidekick und der hatte halt so relativ wenige für deren Verhältnisse, aber immer noch mehr als ich, so 40.000 oder so. Und die waren aber voll die Fans und haben mich so verlinkt und so und habe ich so zurückgeschrieben, ja cool, danke, was ich auch mache bei, oder ich like das dann so, schick so Herzchen und so auch bei Leuten, die gar keine Follower haben, einfach nur so, hey, hab's gesehen, cool. Aber bei denen fand ich es dann auch krass, war so, okay, danke, die dann so, ja voll geil, wir danken und so. Und ich habe dann auch nicht mehr zurückgeschrieben, wer seid ihr, warum? Sondern hat mir dann auch von anderen Leuten erklären lassen, das ist gar nicht viel für so Schüler. 100.000.
Das ist schon krass, gell? Was ist für dich richtiger Erfolg?
Es gibt ja diese eine Definition von Erfolg, dass Erfolg das Erreichen von selbstgesteckten Zielen ist. Und das finde ich eigentlich eine gute Definition davon. Viele von meinen alten Vorbildern sind, glaube ich, in meinen Augen künstlerisch daran zugrunde gegangen, dass sie halt nur so Ja-Sager um sich rum hatten und so kleine Versionen von sich selbst. Ja, und gar keinen Zweifel und Widerspruch mehr zugelassen haben. Und irgendwann klangen sie dann nur noch wie so eine ganz, ganz, ganz schwache Version von sich selber von vor 15 Jahren.
Was war die verrückteste Tour-Story? Weil du warst ja wirklich schon mit, du warst mit Casper, Antilopengang, Blumentopf, hast du gesagt. Weil mit einigen warst du ja schon auf Tour.
Ja.
Hast du irgend so eine Anekdote oder Story, die dir so für immer in Erinnerung bleibt, die du irgendwann deinen Enkelkindern erzählen wirst?
Ja, also Casper hat so eine Tradition, das ist eh so eine Tradition generell auf Touren so, aber Casper lebt die sehr krass aus, dass der Support am letzten Tag geprankt wird. Und relativ krass bei denen, muss man sagen. Und wir waren da halt lange mit auf Tour und wir hatten so ein ausproduziertes, krasses, episches Intro, auf dem so eine Sprecherin das Publikum so langsam vorbereitet. Damals dieser Song von mir, Modus, wir sind der Modus, dieser Trap-Song, war das Intro und es gab so ein ganz episches Intro von dem Song, extra für die Tour produziert, wo diese Sprecherin die Leute fragt, auch jeden Abend mit der Stadt im Namen so, seid ihr schon im Modus? Ich hab gefragt, ob ihr schon im Modus seid und so und dann so angekündigt, mein DJ und mich und so und dann ging's so los Und in Hannover, am letzten Tourstopp, ich wusste schon, dass irgendeine Scheiße passiert. So, ich wusste das schon, Drangsal hatte mir das auch schon erzählt, was die bei dem gemacht haben und so. Aber das war dann echt nochmal krasser, als ich gedacht hätte. Mein DJ war halt eingeweiht, der hat mich quasi verraten. Er wurde dann auch nochmal geprankt von denen, aber er war auch eingeweiht. Und zwar war dieses gesamte Intro halt nicht, wie es normalerweise kam, von dieser Sprecherin produziert, sondern von dem niederbayerischen Tourmanager von Casper, der hat so einen geilen, so eine Rock'n'Roll-Legende, Euse, so ein Typ aus dem bayerischen Wald, der hat es dann auf niederbayerisch eingesprochen. Und das läuft so eine Minute. Ne? Ich stand dann da so eine Minute auf dieser riesigen Bühne in Hannover auch noch, wo die Leute halt das krasste Hochdeutsch sprechen. Und es kam halt so auf Niederbayerisch so diese Ansage. Ich musste halt auch so lachen. Also es war egal, in der Riesenhalle hat man das nicht gesehen, aber ich musste da so lachen. Dachte so, okay, geil. Die Leute denken halt jetzt, das kommt so ein Mundart-Rapper. Einfach geil. Und ja, mein DJ kam auf die Bühne und statt seinen Platten lagen halt auf den Plattentellern zwei Pizzen. Fertige, warme Pizzen. Und statt dem Mikro war so ein Lauch im Mikroständer. Das musste er dann erstmal loswerden und so, und dann ging's los und dann wurde ich geprankt und das war schon ganz schön hart. Also das war echt so ein richtiger Scheißmoment auch auf der Bühne. Ich schwankte in dem Moment echt sehr in den Emotionen zwischen so Hass und Aggression auf die alle und so, dass ich auch mega lustig fand, aber irgendwie das geile Konzert war dann wirklich der Hammer. Es wurde dann immer geiler. Dann gab's auch noch einen geilen Prank und zwar an so einer Stelle, wo wir immer so eine lächerlich kleine Konfettikanone gezündet haben. Aus dem Scherzartikelladen, haben die, und das haben die extra am Abend davor von KIZ ausgeliehen, sind da mit dem Hänger hingefahren, haben es so mitgenommen, weil die hatten das gar nicht auf Tour dabei eigentlich, haben die halt so eine riesen Konfettikanone einfach bam in meiner Show so gezündet, so bam, so, und dann, okay, krass, die stand noch die ganze Zeit neben der Bühne, aber ich habe sie davor auch gar nicht wahrgenommen, so, weil ich schon Angst hatte, dass irgendwas passiert. Ja, aber es war halt echt geil.
Wurde Casper mal geprankt?
Also ich habe ihn nicht geprankt. Die haben alle gesagt, so ja, die könnten uns auch pranken, aber mir ist ja nichts eingefallen. Und dann, weißt du, dann kannst du halt so lächerliche Sachen machen wie Wasser vertauschen. Das war übrigens auch so bei mir, ne? Also
Wasser gegen Wodka oder?
Wasser, das haben sie bei Drangsal auch schon gemacht. Das ist nur so, sozusagen die kleine Sahnekirsche auf den großen Prank drauf, dass halt in dem einen Wasser ist halt Wodka, in dem anderen Wasser ist halt Salzwasser. Ich fand das gar nicht mehr lustig. Ja,
das tut sehr gut, wenn man richtig schön Durst hat und damit überhaupt nicht rechnet, das ist super. Aber eigentlich müsstet ihr doch mal alle Support-Acts quasi von Casper euch mal irgendwie so einer geheimen WhatsApp-Gruppe ja. Zusammen WhatsAppen und dann eigentlich mal was aushacken, so bei der nächsten Tour jetzt von ihm.
Das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
Oder? Nimm die mal mit. Ja. Das ist umsonst. Dein neues Ziel, du steckst dir immer gerne Ziele und dein neues Ziel, hast du mal gesagt, allerdings ich weiß nicht, wie aktuell es ist, Tatort-Kommissar zu werden.
Ja, ich habe das auf Yo Picasso das erste Mal gerappt, dass ich das machen will. Da habe ich gesagt, scheiß auf Rap, in 10 Jahren bin ich Tatort-Kommissar. Es war vor 3,5 Jahren, das heißt, ich habe noch 6,5 Jahre.
Ausgebildeter genau. Schauspieler bist du ja schon.
Genau, und außerdem sagen ja die Leute in Hessen auf der Straße, ich sehe aus wie ein 45-jähriger Penner. Und so sehen ja Tatort-Kommissare aus, insofern.
Ich hätte Connections, also wirklich? Beim Hessischen Rundfunk, hier wird unter anderem ein Tatort gedreht.
Ach so, natürlich, also
zur Kleindarstellerkartei oder zur Komparsendatei auf jeden Fall.
Ja, ja, ich glaube, so. Ich würde lieber direkt nicht, also direkt in die größere Datei rein. Ich will jetzt erstmal nicht erst eine Leiche spielen und dann so irgendwann wieder aufwachen, sondern schon direkt als Schauspieler direkt rein.
Top-Notch rein. Ja. Was glaubst du, überzeugt sie dennoch, wenn sie rausfinden, dass du mal von der Schule geflogen bist?
Ich bin ja nur von der normalen Schule geflogen.
Ja, aber das sagt ja unfassbar viel über deinen Charakter natürlich aus.
Du meinst damit, dass ich nicht mit Autoritäten klarkomme? Ich denke eigentlich, das ist mittlerweile nur ein Bonus, so dass man so ein bisschen Street-Cred hat.
Authentischer?
Ja, klar, von der Schule geflogen. Der kann so ein bisschen den Problemtypen spielen. Tatort-Kommissare haben ja heute auch immer so eine persönliche Geschichte und so Abgründe und so Alkoholiker und so. Kann ich alles verkörpern.
Sehr gut. Und macht die GZSZ-Anfrage, soll die davor oder danach kommen?
Tatsächlich gab es sowas schon mal, ja. Also ich hatte mehrmals schon so Soap-Anfragen, als ich so von der Schauspielschule kam, aber ich habe die immer alle abgelehnt, weil ich immer wusste so, ey, du machst Rap, du willst noch mehr damit erreichen, so, wenn du das machst, kannst du gleich aufhören und auch mit Schauspiel, ne, wenn du da mal so richtig drin bist, dann kannst du es super schwierig, dann nochmal in was anderes reinzukommen, was irgendwie ernstzunehmend ist. Also alle diese Sachen, die so in der Liga sind, habe ich immer alle konsequent abgelehnt und ich glaube sogar, es gab mal eine GZSZ-Anfrage.
Schade oder zum Glück, dass das nicht passiert ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden dann.
Mein Weltbild war nicht klug, aber eines, das ich begriffen habe. Ich wünschte, es würde so einfach sein, einfach sein, aber alles würde so viel leichter sein, voller Leichtigkeit, aber nein, 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 nein.
Darum geht es ja um Verschwörungstheorien.
Ja.
Du hast, also du rappst auf dem Track, dass du einen Kumpel hast oder hattest und ja. hast auch schon mal ein paar Mal erwähnt, der da voll drin ist.
Ja. Also ich glaube, viele Leute haben so, also Leute, die so sozialisiert sind wie ich, haben so Jugendfreunde, die so diesen Weg gegangen sind. So. Hängt ja oft mit Kiffen zusammen. Nicht immer, nicht alle Kiffer sind so, aber viele Verschwörungstheoretiker sind auch Kiffer. Kiffen und YouTube, sag ich mal, ist auf jeden Fall ein guter Boden für sowas.
Und wie ist deine Haltung dazu? Also wie kam es, dass ihr quasi die Wege getrennt habt? Also vielleicht hast du auch aufgehört zu kiffen, aber wie ist das jetzt, wie ist dein Verhältnis zu diesem ganzen Strudel, der Gefühl zumindest ein bisschen wieder zunimmt jetzt aktuell?
Ja, ich habe aufgehört zu kiffen und habe auch, das ist immer die Frage, ne? Ich habe dann irgendwann ein anderes Umfeld gehabt und andere Einflüsse und fand es halt dann nur noch dumm so und habe mich dann geweigert, die Welt dann in so Lager zu teilen von mächtigen Leuten und belogenen Schafen. Genau, und ja, auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass das immer mehr wird und immer zunimmt. Genau, und das ist irgendwie beängstigend und weird. Ja.
Kannst du nachvollziehen, dass die Kritik an Verschwörungstheorien auch wiederum kritisiert wird als ein Schwarz-Weiß-Denken? Weil sobald du Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorie hörst,
ja.
du es direkt abtust als, okay, der ist verrückt, der ist irgendwie Kiffer oder sonst ja. irgendwas oder hat auf jeden Fall irgendeinen Schaden.
Ist auch sehr komplex, also schwierig, weil wir jetzt so allgemein darüber reden und ja, ich kann die Kritik darin verstehen. Das Problem ist nur, dass wenn du mal wirklich konkret dann in so ein Gespräch reinkommst, dass dann eigentlich meistens oder nach meiner Erfahrung eigentlich immer wirklich am Ende der Kette jeder völlige Schwachsinn geglaubt wird. So. Und das ist halt ein Problem, dass halt jetzt heutzutage vermischt sich da ganz viel und plötzlich geht es dann so um die flache Erde so ganz schnell. Es ist schon so ein bisschen so ein fast schon ideologischer Glaubenskrieg mit zwei Seiten. Das ist oft so ein Missverständnis, dass Verschwörungstheoretiker einem gegenüber sitzen und sagen, na, woher hast du denn dieses Wissen? Dieses Wissen hast du doch nur aus der Schule. Es kann doch sein, dass dich die Schule nur belügt. Und das ist genau der Punkt. Das ist halt so eine Ideologie, die ich halt ablehne und als völligen Schwachsinn ansehe, dass man halt in so einem Weltbild sich bewegt, dass man irgendwie denkt, es gibt da so eine böse Macht oder so mächtige große Gruppen und Geheimbünde, die das halt schaffen, ganz viele Leute zu belügen. Und dazu muss ich kein Wissenschaftler sein, um dir jetzt zum Beispiel widerlegen zu können als Wissenschaftler, dass irgendwie Stahl nicht bei so und so viel Grad schmilzt oder so.
Aber da gibt es doch das eine Video, da sagt auch der eine der Experte, dass das definitiv, und die haben auch so eine Grafik, da ist das ganz genau aufgelistet. Genau, und, so. Das muss stimmen.
Das ist dann eher so eine Entscheidung zum Beispiel von mir, dass ich dann eher so den von mir als seriös anerkannten Quellen glaube. So, dass ich einfach so den meisten Wissenschaftlern auf der Welt zum Beispiel glaube. So, ob das jetzt 9-11 ist oder ob das jetzt der Klimawandel ist. So, also den Allgemeingelehrten, so wie zu Goethes Zeiten, den gibt es ja gar nicht mehr. So, weißt du, selbst ein Biochemiker hat schon von so dem nächsten nerdigen Bereich der Biochemie keine Ahnung, sondern nur von seinem Bereich der Biochemie, für den er irgendwie sein ganzes Leben investiert, in den er sein Leben investiert, so zeitlich. So, man kann überhaupt nicht alles wissen, gerade nicht wissenschaftlich so.
Was war die Entscheidung, diesen Track draufzunehmen? Also nicht nur aufzunehmen, sondern vor allem auch auf die Platte zu packen.
Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt noch einen Song über dieses Thema schreiben will, weil ich es irgendwie auch schon öfter gemacht habe und auch andere Leute schon öfter gemacht haben. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, so dass man dem ein bisschen mit mehr Empathie begegnet oder es zumindest versucht. Das Thema ist ja nicht gesellschaftlich irrelevanter geworden, nur weil ich und andere Leute auch aus meinem Umfeld schon mehrmals Songs darüber gemacht haben. Das Gegenteil ist der Fall. Das Thema wird immer bedeutender und deswegen ist es auch wahrscheinlich sogar gut, ich will nicht sagen notwendig, aber wahrscheinlich auf jeden Fall nicht schlecht, so einen Song nochmal zu machen.
Was ist jetzt der Plan? Du bist auf 28 Tour-Gigs.
Ja, völlig bescheuert eigentlich, ne?
Wirklich? Also ich glaube, im Oktober geht's los, ne? Und dann 28 Stops.
Ja, also ich muss dazu sagen, im Oktober sind es nur ein paar, im November ein paar und dann den ganzen Dezember durchgeballert, aber auch mit vielen Off-Days. Ich hoffe, das geht alles gut. Ich habe jetzt schon hier, warte mal, jetzt schon so einen Husten. Mal gucken, wie das, was daraus wird.
sehr schön. Ich glaube, die Fans freuen sich und du dich sicher auch.
Auf jeden Fall.
Auf deine Live-Geschichten. Ich glaube, es ist immer schön, als Musiker mit seinen Fans interagieren zu können. Diese Live-Stimmung, die Energie, die dann transportiert wird.
Ja, das ist eigentlich schon auch irgendwie das Beste. Also wenn man es dann wieder ein Jahr lang zu viel gemacht hat, hat man auch irgendwann so keinen Bock mehr. Aber Das ist schon irgendwie das Geilste. Das sind so eigentlich so die Früchte, die man dann erntet nach so einer Platte.
Schön. Wir bei UFM wollen auch immer gerne der Straße was zurückgeben. Heißt, wir haben immer Leute da, so wie dich, die schon lange im Rap-Game sind oder auf jeden Fall viel Erfahrung gesammelt haben. Und wir fragen Leute auf der Straße, was sie aktuell bewegt und sagen immer, ey, wir haben Jungs da oder auch Mädels, die haben ein bisschen Erfahrung und vielleicht können die euch ja Tipps geben. Und das sind die Sachen, die sie aktuell bewegen. Und mal gucken, vielleicht hast du ja den einen oder anderen Tipp.
Hi, Fat Toni. Wie vereinbare ich Freizeit und Lernen für die Uni am besten?
Wow, gut, dass ich da gefragt werde, der alte Studentenrapper. Das ist eine gute Frage. Ich würde einfach sagen, scheiß auf Lernen für die Uni und geh saufen. Aber ist natürlich Blödsinn. Weiß ich nicht, weißt du das nicht besser? Ich hab doch nicht mal Abitur. Du musst dich schon entscheiden, Mädchen. Aber vielleicht stresst du dich nicht so rein und wenn du das Physikum nicht bestehst, du studierst jetzt einfach Medizin.
Safe.
Dann machst du halt ein halbes Jahr später.
So.
Ja.
Oder Zweitstudium Jura oder sowas. Was Einfaches.
Ja.
Und wir haben den nächsten gefragt und der hat folgende Frage.
Hi, Fat Toni. Ein Kumpel von mir, bei dem läuft's einfach nicht, was Mädels angeht. Und er kommt immer wieder zu mir und stellt mir Fragen, wie ich ihm helfen könnte. Und deswegen würde ich die Frage einfach gerne mal weitergeben. Was würdest du tun, dein Kumpel, bei dem läuft's nicht und es ist auch bewiesen, dass es mit seiner Freundin echt nicht klappt, aber er versucht es immer wieder neu. Was würdest du ihm raten, was sollte er tun, damit es wieder besser wird oder was sollte ich ihm raten?
Vor vielen, vielen, vielen Jahren wurde einem guten Freund von mir eine Freundin ausgespannt. Da waren wir echt jung, sehr jung und da kam der neue Typ zu ihm und hat ihm gesagt, hey, hol dir eine Gitarre, dann kriegst du sie alle. Und hat mir so in die Fresse gegrinst. Dann hat mein alter Kumpel ihm in die Fresse geschlagen. Ach, das war ein lustiger Tag. Deswegen würde ich sagen, schenk deinem Kumpel einfach ein bisschen Gitarrenunterricht, vielleicht irgendeine Gitarre, dann klappt es schon mit seiner Freundin.
Und eine letzte Frage noch.
Hi, Fat Toni, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, wenn ich Liebeskummer habe, geht es mir immer ganz beschissen. Was machst du denn dagegen? Was hilft dir bei Liebeskummer?
Boah, wie oft sie auch Liebeskummer offensichtlich hat. Es geht ihr dann immer jedes Mal ganz beschissen, die Arme. Das ist ja schwierig, weil da hilft ja nichts. Also, das Ding ist halt, man kann halt ganz viel dumme Filme gucken und Häagen-Dazs essen, Häagen-Dazs oder auch Ben & Jerry's, also alle Eismarken, die es gibt. Dann kann man ganz viel weinen darüber und sich schlecht fühlen. Dann kann man sich betrinken gehen und Party machen, ganz viel und Drogen nehmen auch, eventuell, wenn man das will und wenn es legal ist in einem Land. Und dann kann man mit fremden Leuten abstürzen und dann mit denen Sex haben. Am Ende des Tages bringt es aber alles nichts und man muss einfach durch den Schmerz hindurchgehen. Und dann geht es einem wieder besser. Leider scheiße, aber ist so. Ja.
Was wünschst du deinem 50-jährigen Ich aus der heutigen Sicht?
Dass er zufrieden ist, nicht rastlos, Kinder hat, die dann hoffentlich auch schon nicht mehr ganz so klein sind. Das wäre irgendwie auch strange. Und dass ich dann, weiß ich nicht, irgendeinen okayen Job habe oder nicht so viel arbeiten muss. Also, dass ich kein Penner geworden bin vor allem.
Aber du würdest schon denken, dass du dann nicht mehr rappst?
Ich bin keiner von denen, die sagen, man sollte dann nicht mehr rappen. Das ist generell immer peinlich so. Ich glaube, gerade in Deutschland muss man das auch erst so langsam lernen. So, ich finde, dass es eigentlich keinen Unterschied zu anderen Musikrichtungen geben sollte und man einfach daran auch altern können sollte. Und ich finde es weird, dass es selbst von den Künstlern selber und so immer als so ein Jugendding angesehen wird. Ne? Also so, als wäre das irgendwie Fußball oder so, als müsste man da irgendwie super fit für sein oder so. Das ist eigentlich Quatsch und ich finde so Grown Man Rap auch cool. Es ist trotzdem schwierig, das irgendwie in Würde zu machen, in Würde zu altern. Hat dann auch immer was tatsächlich mit Erfolg zu tun. Leider am Ende des Tages. Ich will auf jeden Fall nicht mit 50 genau das gleiche machen, was ich jetzt mache und damit 28 Tourstops spielen.
Das war das Flexclusive von Fat Toni hier bei uns, bei UFM. Vielen Dank für deine Zeit. Andorra ist draußen, wie gesagt. Trinkt frisch gepressten Saft und werdet krass, so wie Fat Toni. Definitiv.
Ist das immer deine Abmoderation? Oder
nee, aber das ist deine, glaube ich. Du hast auch mal gesagt, trinkt frisch gepressten Saft, dann werdet ihr krass. Das hast du mal gesagt.
Oh Mann, was ich alles schon für eine Scheiße gesagt habe. Aber macht das.
Also Schaden tut's nicht.
Was trinkt man hier in Hessen immer? Apfelsaft, ne?
Äppler, Apfelsaft, ja. Genau, sowas in die Richtung.
Dann macht das einfach.
Zu viel Äppler, weiß nicht, ob man davon auch krass wird, auf jeden Fall krass betrunken.
Dann einfach Apfelsaft. Auch
Apfelsaft.
Mal. Zwischendurch genau. Saft.
Schön naturtrüben. Fat Toni, die letzten Worte gehören dir.
Vielen Dank, dass ich bei UFM sein durfte. Das ist der Wahnsinn. Leute, trinkt frisch gepressten Saft, seid lieb zueinander, einfach nett und passt auf euch auf.